Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge 65.
So, ich entschuldige mich gleich mal zu Beginn. Wir nehmen heute einen Tag früher auf, am Dienstag, den 12.03. Wir hatten geplant, morgen zusammen im Büro aufzunehmen. Das ergibt sich jetzt leider nicht, sondern wir nehmen einen Tag früher auf und ich habe mein Mikro im Büro liegen. Dafür Entschuldigung, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut.
Genau, ich verstehe dich gut und freue mich auf den kurzen Nachrichtenüberblick, aber vielleicht erstmal einen kurzen Blick zurück.
Wir waren vor 3 Wochen auf der eWorld und es hat tierisch Spaß gemacht. Also uns beiden, wir hoffen, unserem Gast hat es auch Spaß gemacht, dass es den Leuten auch Spaß gemacht hat. Vielen Dank an alle, die da waren. Und wir sind auch ganz happy, dass die Folge ganz gut läuft.
Genau, also war unsere erste Live-Folge, sozusagen ohne noch zu schneiden etc. im Nachgang, sondern einfach so, wie es reingesprochen wurde, wurde es aufgenommen und gesendet. Und es war ja auch das erste Mal ein neues Format.
Ganz genau, es war ein neues Format. Nicht das erste Mal, wir hatten es schon mal mit Leon.
Mit Leon war es ja dann doch ein Themenschwerpunkt sozusagen. Ne? Da waren ja alles so Marktthemen, wo er Experte ist. Diesmal haben wir ja versucht, tatsächlich eine klassische Redispatch-Folge, so die wichtigsten Nachrichten, mit unserem Gast gemeinsam zu diskutieren.
Genau. Und es ging gut, weil wir wirklich einen sehr kompetenten und generalistischen Gast haben. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht finden wir nochmal so Gäste und nehmen auch in unserer normalen Folge Leute mit rein, die dann die Nachrichten, die wir vortragen, kommentieren und wenn sie Lust haben, auch bewerten. Das ist dann ihnen überlassen. Aber also wir glauben, dass dieses Format ganz zukunftsträchtig ist. Gerne mal Rückmeldungen von euch. Wenn ihr da Lust auf mehr solcher Folgen habt, gerne mal Bescheid geben.
Ganz genau. Aber genug der Vorrede, steigen wir ein. Und zwar ganz klassisch ein Blick auf die Preise, genau genommen auf die Terminmärkte. Und da ging es weiter runter. Wir hatten ja letztes Mal schon vor ungefähr 3 Wochen gesagt, hey, Preise sind weit unten. Und jetzt liegen wir beim Strom für nächstes Jahr bei 74 Euro pro Megawattstunde. Nochmal 5 Euro drunter. Beim Gas heute 29,98. Ich runde extra nicht, um zu zeigen, dass wir wirklich unter die 30 Euro pro Megawattstunde gerutscht sind. Wenn man da noch das Ganze inflationsbereinigt, dann hat sich der Gaspreis ja wirklich wieder beruhigt. Und auch der CO2-Preis kennt nur die gleiche Richtung. Und zwar liegen wir dort jetzt unter 60 Euro die Tonne für Zertifikate für das nächste Jahr. CO2-Preis, gutes Stichwort. Eine wichtige Meldung, die aktuell viel hoch und runter diskutiert wurde, ist die Veröffentlichung der deutschen Carbon-Management-Strategie.
Die ist der europäischen Carbon-Management-Strategie gefolgt. Wir hatten in der letzten Folge, in der Live-Folge, das Thema europäische Carbon-Management-Strategie. Und auch Detlef hat die Wichtigkeit betont, warum wir so eine Strategie benötigen. Jetzt ist die Bundesregierung, hat ihre Strategie nachgelegt. Es sind eigentlich 2 Papiere. Das eine heißt Deutsche Carbon Management Strategie und das zweite heißt Langfriststrategie Negativemissionen zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen.
Ja, also genau, du hast ja nochmal sozusagen Detlef Drake zitiert aus unserer Live-Sendung und er hat ja bei uns da so eine schöne Bierdeckelrechnung aufgemacht, das mögen wir ja, wo er irgendwie gesagt hat, ja, das hätte langfristig ein Marktpotenzial von 1 Billion Dollar und da geht es natürlich dann vor allen Dingen Richtung zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, wo wir ja dann irgendwie in Summe negative Emissionen brauchen global, um diesen Overshoot auszugleichen. Hier jetzt bei der deutschen Carbon Management ein etwas kurzfristiger Blick, wo es vor allen Dingen darum geht, wie gehen wir mit diesen unvermeidbaren Restemissionen, wie du gerade gesagt hast, um, die in bestimmten Prozessen eben auftreten. Und genau, darauf zielt vor allen Dingen die Carbon Management Strategie und da werden explizit genannt, ja, Zement, Kalk, Abfallwirtschaft, Müllverbrennungsanlagen, die emittieren letztendlich CO2. Wie geht man damit um? Und da soll auch der Förderschwerpunkt gesetzt werden.
Bei Gaskraftwerken wird man auch CCU und CCS einsetzen dürfen. Das wird aber nicht gefördert. Kohlekraftwerke sind komplett ausgeschlossen.
Genau, da will man keinen Nährboden schaffen, die dann doch irgendwie zu verlängern. Vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörer, CCU, CCS.
Carbon Capture and Usage und Carbon Capture and Storage.
Genau, einmal bei Usage führt man es im Prinzip im Kreislauf, indem man das dann wieder verwendet, den Kohlenstoff, den man ja für bestimmte chemische Verbindungen oder zum Beispiel auch für beispielsweise Kerosin für die Flugzeuge verwenden möchte. Und bei Storage, da soll es letztendlich langfristig dann gespeichert werden. Und auch hier gibt es ein paar Punkte zum Thema Speicherung, also grundsätzlich Offshore-Speicherung vorgesehen, aber es gibt wohl auch hier den Vorschlag einer Opt-in-Regelung für einzelne Bundesländer, die hier onshore planen oder in Betracht ziehen. Aber wie gesagt, momentan ein Referentenentwurf und die soll dann letztendlich das bestehende Gesetz, und das Gesetz heißt Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid, ersetzen durch das Gesetz Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz. Da sieht man aktuell, war es eher so, dass man sich das Ganze mal angeschaut hat, mal geschaut hat, was ist technisch möglich und jetzt wirklich übergehen will in einen wichtigen Baustein der Energiewende. Wie kriegen wir das Ganze transportiert und gespeichert?
Richtig, also hier soll unter anderem auch ein Förderregime etabliert werden, um CCU und CCS marktreif zu machen. Bei den Removals, also wenn man wirklich CO2 aus der Atmosphäre entnehmen möchte, das war ja die zweite Strategie, hier ist das Instrument der Wahl die Integration von Negativzertifikaten in den ETS.
Super spannendes Thema, also nimmt gerade an Fahrt auf. Ich denke, da könnten wir mal nachgehakt für auflegen.
Wir gehen weiter. Heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, am Dienstag, ist Robert Habeck vor die Presse getreten und hat die erste Auktionsrunde für Klimaschutzverträge eingeläutet. Grundsätzliches Ziel dieser Klimaschutzverträge ist es, die Transformation der Industrie voranzutreiben. Und es ist ein sehr wichtiges Instrument. Die Bundesregierung setzt darauf, dass ein Drittel der jetzigen CO2-Emissionen der Industrie durch dieses Programm eingespart werden können. In den kommenden Jahren sind vier Ausschreibungsrunden geplant und in Summe sollen Fördermittel in Höhe eines mittleren zweistelligen Milliardenbetrages fließen.
Das Thema hatten wir ja auch mit Detlef Drake und ja, er hat zu Recht darauf hingewiesen, mal schauen, wie lange das Geld reicht, weil teilweise natürlich die Differenzkosten, die damit gefördert werden sollen, Differenzkosten zur klassischen Produktionsmethode, die eben noch CO2-intensiv ist, gegenüber einer klimaneutralen Produktionsweise gefördert wird. Und ja, da ist je nachdem, wie groß die Unterschiede sind, wir hatten es eingangs ja, die Gaspreise sinken und sinken wieder. Und damit steigen natürlich die Differenzkosten entsprechend wieder an. Wenn die konventionelle Methode mit Erdgas beispielsweise sehr, sehr günstig ist, sind natürlich hier hohe Differenzkosten zu subventionieren. Und damit die Kosten nicht um die Ohren fliegen, ist es eben gedacht, das Ganze zu auktionieren mit dem Ziel, dass dann immer die gefördert werden, die den günstigsten Preis pro eingesparter Tonne CO2 haben. Das heißt, jeder kann dort reinbieten und die günstigsten, das heißt aber auch, wo letztendlich die wenigsten Fördersummen für notwendig werden, die geringsten Subventionen, die bekommen den Zuschlag, also nach der Logik der CO2-Verminderungskosten.
Genau, ein Vorteil dieses Instruments ist es, dass es so günstig sein soll, mit den Fördermitteln sehr effizient umgehen. Und zweites Argument, das jetzt vorgetragen wurde, ist, dass es deutlich bürokratieärmer ist als das jetzige Förderregime. Ja, es wurden ja auch schon jetzt Unternehmen, vor allem aus der Stahlbranche, mit Differenzverträgen ausgestattet. Jetzt zuletzt ArcelorMittal, die mit 1,3 Milliarden Euro gefördert werden. Das hat noch unter dem IPCEI-Regime stattgefunden. Und hier möchte man jetzt eben den Wechsel vollziehen, alles in diese Auktionen reinpacken. Man muss nicht mehr eins zu eins jeden Einkauf, den man tätigt, nachweisen, drei Angebote abholen, sondern man gibt am Anfang einmal ein Angebot ab mit dem Preis, den man für eine eingesparte Tonne CO2 benötigt. Und dann war es das.
Genau, wenn wir eben gesagt haben, es geht um viel Geld und schauen wir mal, wie lange das Geld reicht, geht es jetzt um noch viel mehr Geld und zwar um den Ausbau der Übertragungsnetze. Und dort gibt es ja ein entsprechendes Verfahren im Rahmen des Netzentwicklungsplans. Und da ist es so, dass die Bundesnetzagentur jetzt den Netzentwicklungsplan entsprechend genehmigt hat. Und genau, ich würde einfach mal zitieren, wie Klaus Müller das Ganze sieht. Dieser Netzentwicklungsplan zeigt erstmals, welches Stromnetz wir brauchen, um die Energiewende zu vollenden. Wir haben alle vorgeschlagenen Projekte sorgfältig geprüft. Für ein klimaneutrales Stromsystem brauchen wir bis 2045 in erheblichem Umfang zusätzliche Stromleitungen. Wir haben im Netzentwicklungsplan lediglich die Anfangs- und Endpunkte der Leitung definiert. Der genaue Verlauf der Leitung steht noch nicht fest, sondern wird in nachfolgenden Verfahrensschritten bestimmt. Genau, also es geht darum, dass hier erstmals nicht nur 10 Jahre in die Zukunft geschaut wurde, wie bei den letzten Netzentwicklungsplänen, sondern man gesagt hat, jetzt schauen wir uns mal das Zielbild an. Wie sieht ein klimaneutrales Deutschland aus und welches Netz brauchen wir dafür? Und dieser Netzentwicklungsplan wurde jetzt von der Bundesnetzagentur genehmigt.
Kurz zum Prozess, wie das eigentlich abläuft. Übertragungsnetzbetreiber legen einen Vorschlag vor. Der wird dann auch nochmal gefeedbackt, aber im Wesentlichen legen die Übertragungsnetzbetreiber der Bundesnetzagentur einen Vorschlag vor. Diese nickt ihn ab und dann wird der Netzentwicklungsplan vom Bundestag in den Bundesbedarfsplan überführt, in dem der Bundestag dem Plan zustimmt. Jetzt sind wir quasi in diesem zweiten Schritt. Die Bundesnetzagentur hat geprüft und den Vorschlag abgenickt. Und du hast gesagt, es wurden 2 Leitungen nachträglich mit aufgenommen.
Nee, habe ich nicht gesagt, das, aber...
Hast du nicht gesagt? Es stand da jetzt schon in der Zeile davor abgedacht. Okay. Und das Besondere diesmal ist, normalerweise ist es so, dass in diesem Schritt die Bundesnetzagentur überprüft, ist das wirklich notwendig, dass in diesem Schritt nochmal 1, 2, 3, 4 Leitungen rausnimmt. Aber jetzt ist es passiert, dass die Bundesnetzagentur sogar 2 Leitungen hinzugefügt hat.
Ja, genau. Also es kamen 2 Leitungen zur ursprünglichen Berechnung der ÖNBs hinzu. Also rein formal war es sozusagen auf Anregung, wenn man so will, der Bundesnetzagentur, dass hier die ÖNBs dann nochmal nachträglich hier diesen Antrag für 2 weitere Leitungen gestellt haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier vor allen Dingen um 2 Verstärkungen von den 5 zusätzlichen HGÜ-Leitungen, die hier jetzt sozusagen nochmal reinkamen, plus eben hier diese zusätzliche Wechselstromleitung von Thüringen nach Bayern. Und diese Gleichstromübertragungsverbindungen, eben HGÜs, die haben jeweils eine Kapazität von 2 Gigawatt und die 9 sind die von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern, von Niedersachsen nach Hessen, von Niedersachsen nach Sachsen, hier noch mit der zusätzlichen Verstärkung von Niedersachsen nach Baden-Württemberg und von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und auch hier mit einer zusätzlichen Verstärkung.
Ja, das sind jetzt nur die an Land hinzukommen, die Leitungen, die wir benötigen, um die Offshore-Windparks mit dem Festland zu verbinden. Und hier sind auch nochmal einige Gleichstromtrassen geplant.
Genau, und wir hatten ja gesagt, es geht um viel, viel Geld. Die Bundesnetzagentur schätzt die Kosten für dieses große Vorhaben tatsächlich auf 320 Milliarden Euro. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 320 Milliarden Euro. Natürlich über einen längeren Zeitraum und auch aus Verbrauchersicht wird das über lange, lange Zeiträume abgeschrieben. Aber das ist viel Geld. Dieses Geld muss auch entsprechend beim Kapitalmarkt beschafft werden. Also das ist ja jetzt so wirklich ein großes Thema, dass wir für viele dieser Maßnahmen wirklich viel Geld brauchen, die dann auch oder das dann auch irgendwo beschafft werden muss, Eigenkapital, Fremdkapital refinanziert werden muss. Und das nochmal einzusetzen, die 320 Milliarden Euro, davon sind aktuell ungefähr 50 Milliarden Euro bereits im Bau oder in Planung und der Rest muss sozusagen jetzt nochmal zusätzlich ja, in Planung, in Angriff genommen werden. Und davon ist sogar ein Großteil wirklich diese Offshore-Anbindung.
320 Milliarden Euro, das ist quasi ein halber Bundeshaushalt. Ja. Wir bleiben bei der Infrastruktur. Energate berichtet von einem Gesetzentwurf, in dem es heißt, dass ab 2028 bei jeder Tankstelle mindestens eine Schnellladesäule stehen muss.
Ganz genau. Und zwar bei allen Tankstellen, die einem Betreiber gehören, die mindestens 200 Tankstellen betreiben, also jetzt nicht irgendwelche kleinen einzelnen Privattankstellen. Und die sollen dann entsprechend eine Schnellladesäule haben mit je ungefähr 150 kW oder mindestens 150 kW. Aber auch hier sind wohl in diesem Entwurf auch Ausnahmen möglich. Da gibt es wohl einen Flexibilisierungsmechanismus oder eine Härtefallklausel. Aber im Großen und Ganzen soll dazu beigetragen werden, dass es mehr Schnellladesäulen gibt. Aktuell gibt es wohl etwa 20.000 öffentlich zugängliche Schnellladepunkte.
Wenn wir jetzt schon bei der Straße sind, eine kuriose Nachricht zum Abschluss. Ein marodes Rohr unter der A27 sorgt dafür, dass 300 Rotorblätter sich am Bremer bzw. am Cuxhaven stauen und nicht ausgeliefert werden können. Es wird berichtet unter anderem vom Focus, dass hier ja der Windkraftausbau an Land stark ins Stocken gerät, weil diese eine Baustelle an der A27 einige Monate jetzt schon dauert und bis Ende März wohl noch fortdauern wird. Warum ist es so? Das ist die Strecke zwischen dem Bremerhaven und dem Cuxhaven und Bremen. Und allein am Cuxhaven werden circa 80% aller deutschen Windkraftanlagen angeliefert und dann eben über LKWs, Schwerlasttransporte ins Landesinnere transportiert. Und diese eine Straße, über die all diese LKWs fahren, ist die A27. Pro Nacht fahren hier normalerweise 30 LKWs mit Windkraftrotorblättern über den Asphalt. Und die können jetzt eben nicht fahren. Deswegen werden hier deutlich weniger Windkraftanlagen gebaut.
Ja, faszinierend, wie eine Autobahn solche Auswirkungen haben kann. Und insbesondere, weil ja auch Robert Habeck letztes Jahr immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Beschleunigung nicht nur an den Genehmigungen von den Anlagen selbst hängt, sondern auch an den Genehmigungen für den Transport, dass wir einfach gar nicht genug, ja, Windkraftanlagen auf die Straße bringen und dass dort einer der neuralgischen Punkte ist. Und jetzt sieht man, dass es nicht nur flächendeckend ist, wie empfindlich das System ist, dass, wenn eine Autobahn dann mal ausfällt, welche Rückwirkungen das hat. Ja, da muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen was gemacht werden. Schließen wir das Ganze ab mit einem Lesetipp.
Wir haben heute einen einzigen dabei, nämlich vom EWE, genau aus Köln.
Genau, und da gibt es eine kleine nette Studie. Alle, die im Themenfeld Wasserstoff unterwegs sind, könnte das helfen. Und zwar heißt die Studie "Die Bedeutung von Wasserstoffspeichern: Eine Analyse der Bedarfe, Potenziale und Kosten". Das Ganze in den Shownotes verlinkt.
Wunderbar. Heute waren wir schnell durch. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.